Ja, die Lesung heute ist aus dem Markus-Evangelium, das Kapitel 7, die Verse 1 bis 23. Und es versammelten sich bei ihm die Pharisäer und etliche Schriftgelehrte, die von Jerusalem gekommen waren. Und als sie einige seiner Jünger mit unreinen, das heißt mit ungewaschenen Händen Brot essen sahen, tadelten sie es. Denn die Pharisäer und alle Juden essen nicht, wenn sie sich nicht zuvor gründlich die Hände gewaschen haben, weil sie die Überlieferung der Alten halten. Und wenn sie vom Markt kommen, essen sie nicht, ohne sich gewaschen zu haben. Und noch vieles andere haben sie zu halten angenommen, nämlich Waschungen von Bechern und Krügen und ehernen Geschirr und Polstern. Daraufhin fragten ihn die Pharisäer und Schriftgelehrten: Warum wandeln deine Jünger nicht nach der Überlieferung der Alten, sondern essen das Brot mit ungewaschenen Händen? Er aber antwortete und sprach zu ihnen: Trefflich hat Jesaja von euch Heuchlern geweissagt, wie geschrieben steht: Dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, doch ihr Herz ist fern von mir. Vergeblich aber verehren sie mich, weil sie die Lehren vortragen, die Menschengebote sind. Denn ihr verlasst das Gebot Gottes und halte die Überlieferung der Menschen ein, Waschungen von Krügen und Bechern, und viele andere ähnliche Dinge tut ihr. Und er sprach zu ihnen: Trefflich verwerft ihr das Gebot Gottes, um eure Überlieferung festzuhalten. Denn Mose hat gesagt: Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, und wer Vater oder Mutter flucht, der soll des Todes sterben. Ihr aber lehrt so: Wenn jemand zum Vater oder zur Mutter spricht, Korban, das heißt zur Weihgabe ist bestimmt, was dir von mir zugute kommen sollte, dann gestattet ihr ihm auch fortan nicht mehr irgendetwas für seinen Vater oder seine Mutter zu tun. Und so hebt ihr mit eurer Überlieferung, die ihr weitergegeben habt, das Wort Gottes auf. Und viele ähnliche Dinge tut ihr. Und er rief die ganze Volksmenge zu sich und sprach zu ihnen: Hört mir alle zu und versteht, nichts, was außerhalb des Menschen ist und in ihn hineinkommt, kann ihn verunreinigen, sondern was aus ihm herauskommt, das ist es, was den Menschen verunreinigt. Wenn jemand Ohren hat zu hören, der höre. Und als er von der Menge weg nach Hause gegangen war, fragten ihn seine Jünger über das Gleichnis. Und er sprach zu ihnen: Seid auch ihr so unverständig? Begreift ihr nicht, dass alles, was von außen in den Menschen hineinkommt, ihn nicht verunreinigen kann? Denn es kommt nicht in sein Herz, sondern in den Bauch und wird auf dem natürlichen Weg, der alle Speisen reinigt, ausgeschieden. Er sprach aber: Was aus dem Menschen herauskommt, das verunreinigt den Menschen. Denn von innen, aus dem Herzen des Menschen, kommen die bösen Gedanken hervor: Ehebruch, Unzucht, Mord, Diebstahl, Geiz, Bosheit, Betrug, Zügellosigkeit, Neid, Lästerung, Hochmut, Unvernunft. All dieses Böse kommt von innen heraus und verunreinigt den Menschen. Worte des lebendigen Gottes.
Lasst uns zusammen beten. Lieber Vater im Himmel, danke, dass du uns heute hier gesammelt hast, um auf dich zu hören. Und so bitten wir dich jetzt, Vater, dass die Worte meines Mundes und das Sinnen unseres Herzens wohlgefällig seien vor dir. Denn Herr, du bist unser Fels und unser Erlöser. In Jesu Namen. Amen. 2013 versammelten sich etwa 120 Millionen Menschen, um sich im Fluss Ganges, spricht man es so aus? Ganges? Ganges, okay. Also im Fluss Ganges zu waschen. Und zwar für das hinduistische Fest Kumbh Mela. Alle 12 Jahre sollen Hindus sich dort waschen, um geistlich rein zu sein. Problematisch ist eigentlich nur eins dabei, dass dieser Fluss Ganges eins der 5 dreckigsten Flüsse der Welt ist. Wenn man sich drin wascht, dann stehen folgende schöne Dinge auf der Tagesordnung. Dysenterie, also chronischer Durchfall, Cholera oder Leberentzündung. Und leider waschen sich diese Menschen wortwörtlich im Dreck, um geistlich rein zu sein. Und das hebt denn für uns die Frage auf, wie wichtig ist es denn überhaupt für uns, geistlich rein zu sein? Rein vor Gott, rein vor den Menschen um uns herum, rein vor uns selbst. Kann ich selbst behaupten, dass ich geistlich rein bin? Und wenn ja, wieso? Und wenn nicht, was würde ich machen, um diese Reinheit zu erlangen? In unserer Geschichte heute in Markus 7 geht es darum, wer rein und unrein ist. Und daher wollen wir in 5 Schritte eine Art Wanderung durch diese Geschichte machen. Und dann am Ende zusammenschauen, was Jesu Lehre für uns bedeutet. Also hier ist denn Schritt 1 in unserer Wanderung. Die Pharisäer klagen Jesus an. Das sind in den Versen 1 bis 5. Also von Anfang an im Markus-Evangelium haben die Pharisäer, die religiöse Elite zu Jesu Zeit, die haben Stress und Streit für Jesus und seine Jünger, seine Schüler verursacht. Und hier in Kapitel 7 tauchen sie auf einmal wieder auf, Vers 2, als die Pharisäer einige Jesu Jünger mit unreinen, das heißt mit ungewaschenen Händen, Brot essen sahen, tadelten sie es. Das war für die Pharisäer ein frecher Klatsch ins Gesicht. Denn Jesu Schule, seine Jünger, machten das nicht, was die Pharisäer machten. Die lehnten sie ab. Nun, was hat das alles für eine Bedeutung, diese gewaschene Hände, ja oder nein? Gott hat vom Anfang an seine Gemeinde, seine gläubige Menschen immer dazu aufgetragen, seine Heiligkeit durch ihr eigenes Leben zu widerspiegeln. Und zur Zeit des Alten Testamentes, also vor Jesu Kommen, zeigte sich das durch die zeremonielle Waschung des Körpers und der Geräte in der Küche, also Töpfe, Pfanne etc. Nun, die Pharisäer hatten dann ihre eigenen Gesetze hinzugetan. Sie wollten vielleicht dem jüdischen Volk ein bisschen Hilfe geben, damit sie dieses Gesetz einhalten konnten. Allerdings konnten denn die Pharisäer auch zeigen, hey, wir sind so fromm, dass wir das Gesetz nicht nur halten können, sondern wir können euch auch helfen, es zu halten. Es war ein bisschen von beides also. Und die Pharisäer verfassen also in Vers 3 und Vers 5 die Überlieferung der Alten. Und diese Überlieferung, diese Tradition ist der Albtraum von jedem Teenager, vor allem von jedem männlichen Teenager. Jetzt musst du auf einmal deine Hände waschen. Und zwar vor jeder Mahlzeit. Und nicht nur die Hände, sondern auch die Töpfe, die Pfannen, auch die Betten, auf denen man lag, um zu essen. Alles muss gewaschen werden. Doch Jesu Jünger machten nicht mit. Und wo ihre Macht und Praxis in Frage gestellt werden, werden die Pharisäer jetzt so schnell dabei, denn sich selbst zu verteidigen, indem sie anderen Menschen etwas vorwerfen. Sie werfen denn Jesu Jünger vor Gott geistlich unrein zu sein. Das ist da in Vers 5. Lesen wir zusammen. Daraufhin fragten ihn die Pharisäer und Schriftgelehrten, warum wandeln deine Jünger nicht nach der Überlieferung der Alten, sondern essen das Brot mit ungewaschenen Händen? Vielleicht merkt ihr da, die Pharisäer greifen eigentlich nicht hauptsächlich die Jünger an. Die sagen, wieso machen das deine Jünger? Jesus, du bist das Problem hier. Du hast deine Schüler falsche Lehre gegeben. Du hast den falsche Lehre gegeben und führst sie weg von Gott und von Gehorsam zu ihm. Das ist also der erste Schritt hier in unserer Wanderung. Schritt 1, die Pharisäer klagen an. Schritt 2, Jesus deckt auf. Das sind in Versen 6 bis 8. Wenn du an einige der Lieblingsgeschichten, die wir in unserer Kultur haben, die es eigentlich in jeder Kultur gibt, geht es häufig darum, dass irgendein Tyrann, auf Englisch würde man sagen ein Bully, jemand, der andere Menschen mobbt, zu Boden gestürzt wird. Klassisches Beispiel, denk an die Freude Israels, als sie die Geschichte immer wieder hörten von Goliath, der von David gestürzt wurde. Und der nächste Schritt in Markus 7 hat so einen ähnlichen Geschmack. Die ihre Macht missbrauchen, um anderen Menschen zu tyrannisieren, werden gedemütigt. Jesus deckt die Pharisäer auf ihre Schuld auf. Denn die Pharisäer machen genau das, was sie anderen Menschen vorwerfen. Und tatsächlich sind sie eigentlich schlimmer. Ihre Hände sind vielleicht rein, ihre Herzen nicht. Vers 6 und Vers 7. Jesus sprach zu ihnen, trefflich hat Jesaja, ein Prophet aus dem Alten Testament, trefflich hat Jesaja von euch Heuchlern geweissagt, wie geschrieben steht, dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, doch ihr Herz ist fern von mir. Vergeblich aber verehren sie mich, weil sie Lehren vortragen, die Menschengebote sind. Die Pharisäer haben gesagt, hey Jesus, deine Jünger werfen unsere Tradition weg. Jesus sagt, hey Pharisäer, ihr wirft Gottes Wort weg. Ihr habt es weggeworfen, damit ihr eure teuren Regeln befolgen könnt. Und diese angesehenen religiösen Lehre waren in Jesu Augen und in aller Wahrheit genauso schlimm wie die Heuchler zur Zeit von Jesaja. Die konnten das Richtige sagen. Die wussten, was in einer Kirche zu tun war. Aber das war alles eine Maske für sie. Denn in ihrem Herzen verachteten sie Gott. Schritt 2, Jesus deckt die Pharisäer und ihre Schuld auf. Denn Schritt 3, Jesus bringt seinen Beweis. Verse 9 bis 13. Wir alle kennen das, wenn jemand versucht, die Sünde oder die Schuld von jemand aufzudecken und der sagt, nee, das ist nicht so. Ich habe es nicht so gemacht. Das hast du einfach falsch interpretiert. Und damit die Pharisäer nicht so eine falsche Verteidigung bringen, nennt Jesus jetzt ein konkretes Beispiel. Ein konkretes Beispiel davon, wie die Pharisäer Gott verachten. Und das ist in den Versen 9 bis 13. Und es geht darum, wie die Nächstenliebe aussehen soll. Mose hat im Alten Testament Israel ganz klar gelehrt, dass sie ihren Nächsten wie sich selbst lieben sollen. Beispiel davon, Vers 10. Mose hat gesagt, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Vielleicht schwierig in der Praxis umzusetzen, aber das Prinzip ist zumindest klar. Aber statt diese klaren Lehre zu befolgen, haben die Pharisäer eine neue Regel, ihre eigene Regel geschaffen. Jetzt ehrten sie ihre Eltern nicht mehr, indem sie sie mit finanziellem Geld unterstützen, sondern die sagen, nein, das Geld, was ich euch hätte geben können, ich kann es euch nicht geben, das ist jetzt Korban. Und Korban heißt, gehört Gott, ist nur für Gott. Ich kann es nur Gott spenden. Ich kann es niemand sonst geben. Es kann auf gut Deutsch nicht zweckentfremdet werden. Und vielleicht hören wir das und wir denken, ach, das klingt gar nicht so übel. Es ist doch gut, Gott mit dem Geld zu ehren. Das ist ja letztendlich sein Geld, nicht unser Geld, was wir in unserer Tasche haben. Doch durch ihre verdrehte Frömmigkeit vernachlässigen die Pharisäer ihre eigenen Familie. Leute gehen mit leeren Magen ins Bett, weil die Pharisäer diese Korban-Regel befolgen und lehren. Und wir sehen denn die schlimmen Früchte davon da in Vers 13. So hebt ihr mit eurer Überlieferung, die ihr weitergegeben habt, das Wort Gottes auf. Und viele ähnliche Dinge tut ihr. Nicht als ob das Einzige wäre, was ich hätte nennen können, sagt Jesus. Die Pharisäer haben ihre eigene Tradition geschaffen. Haben andere Menschen dazu geführt, dass sie diese Tradition befolgen. Und am schlimmsten, sie haben Gottes Wort zur Seite geschoben. Die haben gesagt, Gott, nicht wichtig, wir geben uns das letzte Wort her. Wir nehmen das Mikrofon in der Hand. Nun, ich gehe gerne wandern. Nicht so gerne in Leipzig, weil es keine Hügel gibt. Wie ich mich schon einst in deutschen Gottesdienst beschwert habe, aber das ist eine andere Sache. Bei jeder guten Wanderung, wo es Hügel gibt, gibt es auch einen Aussichtspunkt. Ihr kennt das. Irgendein Ort, wo man so ein bisschen müde ist, man denkt, okay, jetzt kürzer, Pause, wir schauen uns den Blick an. Genießen die Sicht der Dinge. Auch hier bei dieser Wanderung durch Markus 7 gibt es eine kurze Pause, einen kurzen Moment, wo wir eine Sicht genießen wollen. Und zwar Jesus-Sicht von der Bibel, von der Schrift. Ich bin ziemlich stolz auf diesen Wortwitz. In Verse 8 bis 13 sehen wir zwischen den Zeilen Jesus-Sicht von der Bibel. In Verse 8 und 9 spricht Jesus vom Gebot Gottes. Und dann in Vers 13 vom Wort Gottes. Jesus will uns dadurch lehren, es gibt einen Gott, er hat klar gesprochen zu uns auf eine Art und Weise, die wir verstehen können. Und sein Wort ist kein Vorschlag für uns, es ist nicht ungültig oder missverständlich, es ist ein klares Gebot. Wir sollen Gott gehorchen, indem wir sein Wort zu Herzen nehmen. Und wir fragen uns dann, okay, Jesus, wenn das so ist, wo finde ich Gottes Wort? Wo kann ich Gottes Stimme hören? Vers 10. Denn Mose hat gesagt, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Wenn man diese Stücke des Puzzles zusammentut, wird daraus sichtbar, dass für Jesus, als Mose sprach, Gott sprach durch ihn. Mose Worte im Alten Testament in den ersten 5 Büchern Mose sind Gottes Worte. Was bedeutet das denn für uns? Das bedeutet, dass wenn wir Gottes Stimme hören wollen, die ersten Bücher der Bibel sind unverzichtbar für uns. Durch sie verstehen wir unsere Welt und uns selbst. Wir verstehen, wer wir sind, in Gottes Ebenbild geschaffen und doch durch die Sünde verfallen und zertrümmert. Durch diese Bücher der Bibel, durch das, was Mose gesagt hat und durch das, was Gott durch ihn gesagt und gesprochen hat, sehen wir Gottes Wille für Familie, für Sexualität, für unsere Verantwortung, für unsere Nächsten, für ein Leben im Glauben. Lehnen wir diese Bücher ab, offenbaren wir nur, dass wir genau dasselbe machen wie die Pharisäer. Wir ersetzen Gottes Wort mit unserem eigenen Wort. Und wir gehen auf einen Weg, den Jesus hier ausdrücklich als eine Sackgasse verurteilt. Und dann kommt was Krasses. Eigentlich, Jesus tadelt die Pharisäer hier dafür, dass sie ihre Wörter anstatt von Gottes Wörter getan haben. Sie haben ihr Wort primäre Bedeutung gegeben, primäre Wichtigkeit. Und eigentlich erwartet man, dass Jesus dann sagt, okay, hört auf mit euren eigenen Wörtern rumzuspielen, hört, was Gott sagt. Aber Vers 14 sagt Jesus etwas anderes. Er rief die ganze Volksmenge zu sich und sprach zu ihnen, hört mir alle zu und versteht. Jesus sagt, hört mir zu. Jesus gibt seinen Worten damit dieselbe Autorität wie die Worte des Alten Testaments. Sprich, Jesu Wort ist genauso Gottes Wort. Für uns bedeutet das denn, wenn wir Gott hören wollen, gehen wir zu der Bibel. Jesus sagt, Gott spricht durch das Alte Testament, eigentlich nicht nur durch die ersten 5 Bücher, sondern durch das ganze Alte Testament. Und dann im Neuen Testament haben wir Jesu Worte selbst, wo Jesus zu uns spricht und Jesu Worte, die in der Lehre der Apostel weitergegeben werden. Wenn wir Gott hören wollen, gehen wir zu der Bibel. Nun, genug Pause, genug Sicht von, genug, dass wir Jesu Sicht der Schrift angeschaut haben. Zurück zu der Wanderung, Schritt 4. Jesus erklärt. Und das ist in Versen 14 bis 16. Damit die Pharisäer nicht weitermachen, damit sie die Leute nicht weiter in die Irre führen, sammelt Jesus eine Menschenmenge um sich herum und fängt an, sie darüber zu lehren, was wahre Unreinheit ist. Vers 15, nichts, was außerhalb des Menschen ist und in ihn hineinkommt, kann ihn verunreinigen. Sondern was aus ihm herauskommt, das ist es, was den Menschen verunreinigt. Wie viele heutzutage dachten die Pharisäer eigentlich, dass das Hauptproblem irgendwo außerhalb von mir ist. Das Problem in meinem Leben ist irgendetwas, meine Umstände oder die Leute, denen ich begegne. Jesus sagt, nein, nein, das Hauptproblem, das, was dich vor Gott unrein macht, liegt in dir. Und jetzt auf einmal wird diese schöne Wanderung, die eigentlich ein bisschen Spaß macht, weil jeder mag es, die selbstgerechten Leute so ein bisschen getadelt zu sehen. Auf einmal wird diese Wanderung ein bisschen heikel für uns. Denn wenn wahre Unreinheit von innen kommt, nicht von außen, könnte es sein, dass Jesus die Wahrheit über uns weiß. Dass wir nicht so tadellos und makellos sauber sind, wie wir es vortäuschen. Tatsächlich dann Schritt 5, Jesus nimmt uns die Maske runter. Verse 17 bis 23. Jesus ist keine Marionette. Weder die konservativen Leute in der Gesellschaft noch die liberalen Leute in der Gesellschaft haben Jesus in ihrer Tasche. Seine Worte sind kulturübergreifend, parteiübergreifend herausfordernd. Weil Jesus Gott ist, der zu uns gekommen ist. Das heißt, sein Wort wird uns immer herausfordern. Und tatsächlich hier, während wir Jesus eigentlich anfeuern, während er die Pharisäer aufdeckt, jetzt auf einmal dreht er seine Aufmerksamkeit auf uns. Seine Jünger fragen, was Jesu Lehre bedeutet. Jesus antwortet, Vers 18, er sprach zu ihnen, seid auch ihr so unverständig? Die Jünger sind hier nicht die Helden. Die hätten eigentlich viel mehr von Jesu Identität und seiner Botschaft begreifen sollen. Jesus hat es auch denen geoffenbart, Markus 4, Vers 11, also vorher Markus Evangelium. Aber sie haben arg wenig von Jesus begriffen. Sie sind noch unverständig. Also fährt Jesus fort. Es ist eindeutig, dass unsere Speisen uns nicht verunreinigen. Jesus weiß, wozu ein Klo da ist und was es tut und was man da auf dem Klo tut. Das meint er in Vers 19. Und dann sagt er, wo echte Unreinheit kommt. Und dabei spricht er nicht nur zu den Jungen, sondern auch zu uns. Verse 20 bis 23. Jesus sprach aber, was aus dem Menschen herauskommt, das verunreinigt den Menschen. Denn von innen, aus dem Herzen des Menschen, kommen die bösen Gedanken hervor. Ehebruch, Unzucht, Mord, Diebstahl, Geiz, Bosheit, Betrug, Zügellosigkeit, Neid, Lästerung, Hochmut, Unvernunft. All dieses Böse kommt von innen heraus und verunreinigt den Menschen. Fällt es dir auf, dass vieles auf diese Liste eigentlich heutzutage als unverzichtbar für meine Selbstverwirklichung gilt? Um mein Selbstbewusstsein zu fördern, um mich selbst zu verwirklichen, die Dinge auf dieser Liste, die sind eigentlich nur die Schritte, die ich nehme, um dafür zu sorgen, dass ich Platz 1 im Leben habe. Und das ist, weil die Sünde unseren Blick auf die Realität verzerrt. So dass die Dinge, die eigentlich nur Sklaverei mit sich bringen, uns wie Freiheit erscheinen. Und das, was eigentlich nur Freiheit uns bringt, uns wie Sklaverei vorkommt. Jesus lehrt uns her, dass das wahre Leben sich nicht in Selbstverwirklichung findet, in der Erfüllung unserer sündigen Wünsche, sondern in Selbstverleugnung. Jesus, der sagt, ich bin gekommen, dass er das Leben hat in aller Fülle, sagt, an jeden nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Selbstverleugnung, nicht Selbstverwirklichung, gibt wahres Leben. Und wenn man darüber nachdenkt, muss man sich dann die Frage stellen, könnte das nicht der Grund sein, wieso jedes Mal, wo wir versuchen, ein selbstbezogenes Leben zu führen, es uns noch Leere zurücklässt, ohne bleibende Freude. Jesus hat uns die Maske heruntergenommen, uns gezeigt, wie wir wirklich sind. So was dann, so was. Und jetzt kommen wir zur Bedeutung. was Jesu Lehre für uns bedeutet. Ich glaube, das sind hier vier kurze Lektionen für uns, vier Lektionen, die unser alltägliches Leben prägen können. Erstens dann, wir sind alle sündig. Ich weiß nicht, ob du gerne zum Arzt gehst, ich schätze nicht, ich hasse es, zum Arzt zu gehen. Jedes Mal, wenn ich beim Arzt bin, habe ich nur eine Frage und will nur eine Antwort hören. Meine Frage, wie schlimm ist es? Die zweite Frage ist, wie teuer ist es? Aber die erste Frage ist schlimm. Wie schlimm ist es? Die einzige Antwort, die ich hören will, nicht so schlimm. Fragst du Jesus jedoch, wie schlimm unsere Sünde ist, antwortet er, es ist schlimm. Du hast keine geistliche Erkältung, du hast ein vergiftetes Herz. Das sagt Jesus jedem Einzelnen von uns. Vers 20 wieder, was aus dem Menschen herauskommt, das verunreinigt den Menschen, aus jedem Menschen. Aus dir, aus mir, aus allem, die wir hier sitzen. Und wenn man weiter liest in Vers 21 bis 23, man sieht, dass diese Sünde, diese Dinge, die Jesus hier beschreibt, sie umfassen unsere Gedanken, unsere Lieben, unsere Prioritäten, unsere Worte, unsere Einstellungen, unsere Taten und Motivationen. Jesus spricht hier von echter Boshaftigkeit, die das Leben zerstört und das Gute pervertiert oder stehlt und klaut. Von echter Boshaftigkeit, die versucht, das Ebenbild Gottes in unseren Mitmenschen entweder zur Seite zu schieben oder einfach auszukratzen. Und Jesus sieht diese Sündhaftigkeit, er kennt sie, er nennt sie beim Namen, er verurteilt sie und sagt, das macht den Menschen unrein vor Gott. Nun, wenn wir ehrlich sind, sowas wollen wir nicht hören. Das gefällt uns nicht, das schmeckt nicht so gut. Doch der Herr Jesus sagt, das ist unser Problem. Doch weil wir ihn nicht so sehr aufs Wort glauben, weil wir meinen, dass unsere Sünde eigentlich nur Charakterschwäche ist und dass es doch einen guten Grund dafür gibt, dass wir so oder so gehandelt haben, versuchen wir uns selbst zu heilen. Und das führt dann zu der zweiten Lektion von diesem Kapitel. Zweitens, menschliche Religion ist eine Katastrophe. In der Schule hatte ich das Vorrecht oder das Unglück, wie auch immer man das sehen will, etwas von der griechischen und römischen Mythologie zu lernen. Und wenn ich mich richtig daran erinnere, gab es den König, auf Englisch sagt man Midas, wunderbar. Und dieser König Midas hatte einen Wunsch von den Göttern. Er wollte, dass alles, was er anfasst, zu Gold wird. Und die Götter haben ihm diesen Wunsch geschenkt. Und tatsächlich, alles, was er dann berührt hat, ist Gold geworden. Als sündige Menschen haben wir eine ähnliche Wirkung, bloß gar nicht so glänzend. Wir verderben alles, was wir anfassen. Auch die Religion, vielleicht vor allem die Religion. Und genau diese Stelle in Markus Evangelium zeigt uns eigentlich, wie furchtbar menschliche Religion ist. Religion, die Menschen sich herausgedacht haben. Verse 2 bis 5. Menschliche Religion sorgt dafür, dass die Pharisäer andere anklagen und mobben, während sie total blind für ihre eigene Sünde sind. Verse 10 bis 11. Menschliche Religion sorgt dafür, dass die Pharisäer ihre eigenen Familienmitglieder vernachlässigen und hungrig gehen lassen. Und dass andere Menschen das auch nachmachen. Und noch schlimmer, menschliche Religion verwirft Gottes Wort, um unsere eigenen dummen Gedanken denn als die Wahrheit letzter Schluss zu sehen. Wir drehen uns von dem sprechenden Gott ab, um nur auf uns selbst, eigentlich nur auf mich selbst zu hören. Und diese Abkehr von Gott zur menschlichen Religion macht uns immer wie Pharisäer. Entweder ein konservativer oder ein liberaler Pharisäer. Wenn wir uns von Gott abkehren, dann fangen wir an, so zu denken, ach, ist es nicht wunderbar, dass ich nicht so, steif, stockkonservativ, kaltherzig bin, wie die Leute da drüben. Oder wir denken, oh, Ist es nicht gut, dass ich weise und treu bin? Nicht so dumm und völlig ignorant wie die Liberalen da drüben. Wie auch immer es für dich klingt, natürlich, wir nehmen den perfekten Platz in der Mitte ein und die Leute auf links und rechts von uns liegen falsch. Das ist der Gipfel des Pharisäerseins. Das ist das, was wir erreichen jedes Mal, wenn wir aufhören, Gottes Wort als Maßstab für unser Leben zu nehmen. Menschliche Religion ist eine Katastrophe. Wie könnte es anders sein, wenn sie von bösen Herzen kommt? Dritte Lektion. Wir brauchen den Arzt. Ich hoffe, ihr seht jetzt, wenn wir sündig sind und wenn menschliche Religion eine Katastrophe ist, dann brauchen wir eine radikale Hilfe, die nicht von uns kommt, sondern von außen. Reiß dich zusammen, krieg dein Leben auf die Reihe. Diese Sprüche kennen wir, aber die sind für uns eigentlich alle schlicht unmöglich. Jemand muss uns befreien. Und das beste Bild, was ich außerhalb der Bibel dafür kenne, ist in dem C.S. Lewis Buch Die Reise auf der Morgenröte. Und in diesem Buch, ich glaube, es gab auch einen Film davon, es gibt ein ekelhaftes Kind, man kann es einfach so sagen, ein ekelhaftes Kind namens Eustache. Er ist furchtbar. Und durch seine Gier wird er in einem Drachen verwandelt. Und eigentlich denkt man als Leser, während das passiert, das geschieht dir zu Recht. So sollst du auch bleiben. Nun, diese Eustache versucht, sich wieder in einen kleinen Jungen zu verwandeln. Er kratzt und kratzt und kratzt an seine Drachenhaut und versucht, sie wegzuschälen. Aber jedes Mal, wo er da kratzt, sieht er, dass die Drachenhaut eigentlich nicht weggekratzt worden ist. Sie ist immer noch da. Und dann kommt Aslan, der in den Narnienbüchern eine Art Christus, eine Art Retter ist. Und in einem Zug schält Aslan die Drachenhaut völlig ab. So dass Eustache, obwohl er es nicht verdient hat, von einem Drache wieder zu einem Mensch wird. Hilfe kommt von außen und befreit Eustache. Ihr Lieben, das ist genau die Hilfe, die wir brauchen. Wir können unsere vergifteten Herzen nicht heilen, indem wir einfach in unsere Gewohnheiten rumkratzen, versuchen, unsere Gewohnheiten zu verbessern. Wir brauchen Jesus, der uns völlig befreien kann, der die tiefsten Ecken unseres Seins, die tiefsten Ecken unserer intimsten Wünsche verändern kann. Und hier ist die gute Nachricht. Jesus liebt es, drachenherzige Menschen zu befreien. Er sagt früh im Markus Evangelium Kapitel 2, Vers 17, ich bin nicht gekommen, Gerechte zu berufen, Leute, die es doch irgendwie auf der Reihe anscheinend haben, also auf der Reihe haben. Nein, ich bin gekommen, um Sünde zu Buße zu rufen. Ich bin gekommen für die Drachenherzigen, um sie zur Umkehr zu rufen, um denen letztendlich Umkehr zu geben. Und wenn wir weiter in Markus Evangelium lesen würden, würden wir sehen, dass Jesus nicht nur zu uns kommt, um uns diese Botschaft der Befreiung und der Hilfe anzubieten, sondern um uns völlig zu befreien, indem er für uns stirbt am Kreuz. Und dort im Kreuz, wo er stirbt, ist es, als ob er unsere ganze Sünde und alles, was uns schmutzig macht und dreckig macht, auf sich nimmt. So dass er denn uns sein perfektes, sein makelloses, tadelloses, sauberes Leben geben kann. Drei Tage später stand er dann vom Tod wieder auf, als ewige Sieger über Sünde und Tod. Und regiert jetzt zu Rechten seines Vaters im Himmel. Und jetzt ist er dabei, seinen Geist in Menschen hineinzugießen, um sie zu befreien, sodass sie seine Liebe bekommen, sodass sie Gott lieben können, sodass sie andere Menschen lieben können. Das macht Jesus so gerne für drachenherzige Menschen, wie ich es bin, wie wir es alle sind. Liebe Freunde, das ist die wunderbare Botschaft des Evangeliums. Wenn wir zu Jesus sagen, ich will dich, ich brauche dich, rette mich und sei mein Herr. Dann nimmt Jesus uns an, er wäscht uns völlig rein und macht uns makellos in Gottes Augen, sodass Gott uns adoptiert und seine Familie einnimmt und sagt, ich behandle dich jetzt wie meinen ewigen Sohn Jesus Christus. Du bist mein geliebtes Kind. Ich bin gekommen, um Sünde zur Buße zu rufen, um uns zu waschen, uns zu Gottes Kinder zu machen. Wo könntest du je eine bessere Identität finden? Wer auch immer du bist, ich freue mich, dass du hier bist, ob Christ oder nicht. Die Frage für uns alle ist, was machst du mit deinem Drachenherz? Kratzt du weiter oder lässt du Jesus dran, um dich heil zu machen? Letzte Lektion zum Schluss. Was passiert denn, wenn wir Jesus begegnen und begegnet sind in der Fülle seiner Gnade? Letzte Lektion, Gott beruft uns zur demütigen Liebe. Das Ding ist, Vers 31 bis 23 in Markus 7, sie sind nicht diskriminierend. Sie gelten für jeden, auch hier in LEC. Es gibt keinen Mensch hier in LEC oder in überhaupt irgendeiner Gemeinde, dem man begegnen kann, der nicht gegen Sünde kämpft. Sünde lauert wie ein hungriges Biestie in jedem Herzen. Nun, wie soll diese Realität unser Gemeindeleben prägen, unser Miteinander prägen? Und sicherlich zum einen sollen wir nicht mehr erwarten, dass die Menschen neben uns perfekt sind. Manchmal geht man vielleicht vom Gemeindeleben weg, weil man sagt, jemand hat was Furchtbares getan, das könnte ich ihm nie verzeihen. Was anderes haben wir zu erwarten, wenn wir doch diese Biestien in uns haben? Doch wir können einen Schritt weiter gehen. Denn als Gottesgemeinde haben wir nicht nur diese Realität, die Erkenntnis dieser Realität der Sünde, wir haben auch Gottes Geist in uns, der uns die Liebe Christi bringt, der uns Veränderung schenkt, der uns auch ermöglicht, Menschen zu vergeben und Menschen in Liebe zu begegnen, in demütiger Liebe. Es gibt mehr Gnade in Christus als Sünde in uns. Das heißt, es gibt dann immer Gnade, um anderen zu vergeben. Demütig mit denen umzugehen. Wir sind ja im Reformationsjahr, Reformationsmonat, endlich angekommen. Und daher gönnen wir uns ein Luther-Zitat. Luther hat eigentlich genau das, was ich versuche hier zu beschreiben, wunderbar auf den Punkt gebracht. Er sagt Folgendes über diese Art von demütiger Liebe. Wer kann sich also über einen anderen Menschen erheben, als wenn er gerechter wäre als jener? Er kann ja nicht nur dasselbe tun, sondern er tut bereits im Herzen vor Gott, was jener Mensch tatsächlich vor den Menschen tut. Und so darf man niemanden verachten, der sündigt, sondern man muss ihn als einen Gefährten gemeinsamen Jammers freundlich tragen und muss sich gegenseitig helfen, so wie zwei, die in demselben Sumpf stecken, sich gegenseitig helfen. Wie soll Gemeindeleben aussehen? Dass wir uns freundlich tragen und vertragen und ertragen. Dass wir uns freundlich helfen, wie zwei und wie mehrere, die in demselben Sumpf stecken. Wie geht das? Erstens ganz klar, man wird Teil der Gemeinde, sei regelmäßig hier. Und dann sprech mit Gott über den Menschen, die hier in der Gemeinde sind, bete für sie, bete, dass sie täglich weiterkämpfen gegen ihre Sünde, dass sie ausharren dabei, dass sie nicht aufgeben und die Versuchungen annehmen. Sprich mit Gott über die Menschen in der Gemeinde und dann sprich mit den Menschen in der Gemeinde über Gott. Wir haben ein wunderbares Evangelium, einen wunderbaren Retter, der sanft und gnädig ist mit uns, der uns nicht nach unseren Übertretungen behandelt. Welch eine wunderbare Botschaft, die wir miteinander teilen können. dass wir tatsächlich jemanden haben, der für uns in den Sumpf hinabgestiegen ist, um uns daraus zu nehmen. Lasst uns zusammen beten. Lieber Vater, wir danken dir für Jesus Christus. Wir danken dir so sehr, dass er die Wahrheit über uns sagt. Bitte hilfe uns, sein Wort anzunehmen. Hilfe uns, dass wir unsere menschliche Philosophie und Religionen zur Seite legen und im guten Glauben uns an deinem Wort festhalten. Hilfe uns zu erkennen, dass wir in uns selbst schmutziger sind, als wir es hätte uns je vorstellen können. Hilf uns dann aber auch zu sehen, dass wir in Christus so viel geliebter sind, als wir es uns je hätte träumen können. So dass wir daraus in wahre Freude für dich leben und deinen Namen verherrlichen können. In Jesu Namen. Amen.